Wir alle haben uns heute mit Ihnen, mein Führer, an einer weihevollen Stätte versammelt, um einen der größten Meister deutscher Tonkunst zu ehren. Mit uns fühlt sich in dieser Stunde das ganze deutsche Volk aufgerufen, in Dankbarkeit des Genies zu gedenken, das uns und der Welt wie einst Beethoven vor ihm in neuen gewaltigen Symphonien ein künstlerisches Vermächtnis hinterlassen hat, das zu den stolzesten Reichtümern unserer nationalen Musikkultur gehört. Aber nicht nur das Werk allein spricht aus diesem Meister der symphonischen Kunst. Neben ihm erscheint in Anton Bruckner unverkennbar und stark die Linie unserer besten musikalischen Überlieferung, die in seiner Persönlichkeit im vorigen Jahrhundert die sichtbarste Ausprägung erfahren hat. Vor uns steht der deutsche Kantor, der Lehrer und Musikant zugleich, das kirchenmusikalische Erbe der Vergangenheit treulich pflegt und mehrt, ohne von den eigenen Werken, die er in gewissenhafter Ausübung seines bescheidenen Amtes dazu beisteuert, sonderlich viel Aufhebens zu machen, der aber ebenso liebevoll und mit der gleichen Selbstverständlichkeit sich auch der heimatlichen Volksmusik annimmt, mit der sein vielseitig lebensnahes Wirken außerhalb der Kirche ihn auf das Engste verknüpft. Es ist ein besonderer Glücksfall unserer Musikgeschichte, dass in einem Zeitalter, das auch in der Kunst wie auf allen übrigen Gebieten des geistigen Lebens durch ein unaufhaltsames Vordringen des Spezialistentums gekennzeichnet war, sich in Anton Bruckner die verschieden gearteten Grundkräfte deutschen Musikschaffens noch einmal auf das Kraftvollste vereinigt haben. Der Symphoniker und der Kantor sind in der Gestalt Anton Bruckners wiederum in einer fruchtbaren Synthese zusammengefasst. Dabei ist es seinen Zeitgenossen nicht leicht gefallen, das zuerst vielleicht verwirrende Bild seiner Persönlichkeit als Ganzes zu begreifen. Wie seine körperliche Erscheinung, so wirkt auch seine Kunst manchmal seltsam und fast unverständlich. Es dauerte geraume Zeit, bis Bruckners Tonsprache in ihrer Originalität und inneren Folgerichtigkeit von weiteren Kreisen überhaupt verstanden wurde. Es ist völlig verfehlt in Bruckners Musik, wie es heute noch vielfach in gewissen Kreisen geschieht, nichts anderes als eine ins Symphonische übertragene Abwandlung Wagnerscher Kunst sehen zu wollen. Wie jedes Genie ist Bruckner etwas durchaus Einmaliges und Eigengewachsenes. Und um ihn zu begreifen, muss man auf die Wurzeln seines Daseins, die blut- und rassebedingten Grundkräfte seines Menschentums zurückgehen. Er kommt aus einem alten Bauernstamm, den wir jetzt bis zum Jahre 1400 zurückverfolgen können. Sein ganzes Leben hindurch, auch als seine berufliche und gesellschaftliche Stellung ihn längst in eine ganz andere Sphäre getragen hatte, verleugnet er niemals die typischen Merkmale des bäuerlichen Menschen. Seine fast mystisch wirkende Naturverbundenheit, seine harte und vollkommen phrasenlose Liebe zum heimatlichen Boden und zum großen deutschen Vaterlande, die schlichte Geradlinigkeit seines Charakters, die sich mit echter Demut paart, und doch ein stolzes Bewusstsein der eigenen Leistung in sich trägt. Seine kindhaft reine Weltfreudigkeit, die auf dem Boden eines von keinen Verstandeszweifeln angekränkelten Gottglaubens ruhte. Alles das lässt erkennen, wie stark und unversehrt er in einer so anders gearteten Zeit das bäuerliche Ahnenerbe in sich bewahrt.